Schön, euch zu sehen. Ich habe vorhin schon eine leckere Kürbissuppe gegessen, das war herrlich. Vielen Dank für das. Schön, hier zu sein bei euch hier in Moers. Meine Haare werden hier bestimmt öfter dran hängen bleiben, glaube ich. Aber ich versuche, mich zu beherrschen. Ich gehe nämlich immer, während ich predige, ständig durch meine Haare. Wenn euch das auffällt, sorry dafür. Genau, wer von euch ist denn hier regelmäßig in der Gemeinde? Darf ich mal ganz kurz Hände sehen? Cool. Wer ist sonst eigentlich nie hier und ist jetzt zu Gast und weiß gar nicht, was hier los ist? Schön, dass ihr auch da seid. Richtig schön. Ja, vielleicht, ich finde es immer schön, wenn man so einen Abend zusammen feiert, dass man auch sich ein bisschen kennenlernt. Habt ihr bestimmt gerade schon mal der Suppe gemacht. Aber vielleicht dreht ihr euch mal links und rechts zu euren Nachbarn um und begrüßt euch und sagt, schön, dich zu sehen. Wie heißt du denn? Wo kommst du her? Was führt dich hierher? Was euch so einfällt, das wäre schön. Erzwungene Gespräche, die lieben wir doch alle sehr. Schön. Ja, ich bin die Sarah, wurde gerade ja schon ein bisschen vorgestellt. Ich habe 3 Kinder, die machen jetzt zu Hause mit ihrem Papa eine Pommesparty und gucken einen Film. Ist auch nicht schlecht. Genau, die eine ist 10 Jahre, die geht mir schon bis hier, die ist riesengroß. 7 Jahre und 1,5. Die ist das Sahnehäubchen bei uns zu Hause und wird von allen verwöhnt und hat heute ganz viel gesungen und getanzt und dann ein bisschen geheult. Aber das ist ja normal, gehört dazu. Wir haben also viel Spaß zu Hause und uns wird nicht langweilig. Und wir haben, wie gesagt, eine Kirche gegründet vor einiger Zeit in Bochum, weil uns das Ruhrgebiet voll auf dem Herzen liegt und haben einen kleinen Ableger in Dortmund und einen kleinen Ableger in Münster. Wir heißen Kirche im Pott. Die aus Münster müssen jetzt irgendwie gucken, werden jetzt eingepottet oder so, oder wir müssen unseren Namen ändern, das wissen wir noch nicht so genau. Genau, aber wir haben da richtig viel Spaß zusammen. Ich habe heute das Thema Furchtlos mitgebracht und habe dazu vor einiger Zeit ein Buch geschrieben. Wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht so genau. Und wenn ihr mich vor 3 Jahren gefragt hättet, was bist du eigentlich, eher so ein furchtsamer Mensch oder spielt Angst in deinem Leben eine große Rolle, hätte ich eigentlich gesagt, nee, eigentlich nicht so mein Thema jetzt. Ich habe mich eher immer so ein bisschen als lebensfrohen, naiven Menschen kennengelernt. Ich habe schon ganz viel als junges Kind immer Musik gemacht mit meiner Großfamilie und mit einer Band und wir sind immer durch die Gegend getourt und ich habe eigentlich immer erst hinterher über die Sachen nachgedacht, die ich gemacht habe und habe immer einfach so drauf losgelebt und naiv und hatte irgendwie schon Unsicherheiten, aber nicht, dass es mich irgendwie groß abgehalten hätte. Ich habe auch nach dem Abi bin ich sofort ans andere Ende der Welt geflogen, nach Australien und habe da 2 Jahre lang studiert. Das war eine super prägende Zeit. Habe auch erst hinterher darüber nachgedacht, was da alles so für Tiere leben oder ob das vielleicht verrückt ist, ganz alleine in so ein fremdes Land zu fliegen, so weit. Aber das waren so Sachen, das sprudelte einfach aus meinem Herzen raus. Und auch die Kirche zu gründen war vielleicht ein mutiger Schritt, haben wir aber erst hinterher darüber nachgedacht, was das alles so bedeuten könnte oder so müsste. Es ist schon ein bisschen krass, so eine Kirche zu leiten. Aber ja, Pastor weiß da bestimmt ein Lied von zu singen. All die verschiedenen Leute, die ne, zu handeln sind, die alle eine Meinung haben. Aber ich liebe es trotzdem. Er auch. Er nickt. Genau. Aber dann, wie wir alle wissen, kam Corona. Und ich hatte das Gefühl, ich starte komplett in eine Midlife-Crisis oder auch die ganze Welt um mich herum startet in eine Midlife-Crisis. Alles war auf einmal anders als je zuvor. Auch bei uns in der Kirche haben wir total viele irgendwie Wirbel gehabt und Stürme und wussten nicht, wo oben und unten ist. Und vielleicht ging es vielen von euch so. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Thema Unsicherheit riesengroß in mir wird auf einmal. Und ich kannte das so überhaupt nicht. Und Gott hatte mich schon vorher darauf gestoßen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe mit einer Freundin, einer Psychologin zusammen schon vor dieser Zeit angefangen, für unsere Kirche so einen Kurs zu entwickeln. Fearless für Frauen. Und dann haben wir damit so angefangen, es gemacht. Und ich dachte, ja cool, dann lernen wir so ein bisschen gegenseitig kennen. Aber dass mich das so krass betrifft, hätte ich erst gar nicht gedacht. Aber ich habe das Gefühl, dass das Wissen wie so ein Trick war von Gott, dass ich mich damit auseinandersetze, und da hat mich ein bisschen mit der Nase draufgestoßen, weil so viel in mir selber hochgekommen ist, was total wichtig für mich war, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es euch ging in dieser Zeit oder auch jetzt aktuell mit diesen ganzen Sachen, die man so hört. Ich glaube, es ist eine Zeit, in der Angst und Unsicherheit ein riesengroßes Thema ist, oder? Man hat irgendwie, also ich kenne viele, die auch in meiner Generation sind und sich fragen, kann ich überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Ist das überhaupt eine Welt, in der man Kinder großziehen will? Und ganz viel Sorge, ganz viel Angst, ganz viel Unsicherheit. Vielleicht gibt es morgen schon die Welt nicht mehr, weil die Klimakatastrophe so schlimm ist. Vielleicht können wir gar nichts mehr bezahlen, vielleicht stürzen wir alle in Armut. Lauter wirklich existenzielle Fragen und Sorgen kursieren so um uns herum. Und die Welt ist irgendwie ein bisschen verrückt geworden, hat man das Gefühl. Und viele Menschen kämpfen wirklich auch mit Angst. Und man sagt auch gerade Teenager zum Beispiel, die Teenager-Generation im Moment hat ganz, ganz viel damit zu kämpfen, mit Depressionen, mit Angstzuständen, Panikattacken. Und es ist wirklich krass, finde ich, dass Angst so riesengroß ist in unserer Welt im Moment. Und ich weiß nicht, ob das für dich vielleicht auch ein Thema ist, wo du sagst, ich kenne das. Ich kenne Angst, ich kenne diese Panikattacken, Sorgen, und dass ich das Gefühl habe, irgendwie mein Herz, mein Hals schnürt sich zu und ich kann gar nicht mehr weiteratmen. Und dann ist vielleicht dieser Abend genau richtig für dich. Oder vielleicht für jemanden, den du kennst, und du kannst da ein bisschen von erzählen. Aber bevor ich darüber spreche, wie wir vielleicht Angst überwinden können, möchte ich nur mal sagen, dass Angst nicht per se was Schlechtes ist. Ne, manchmal, Angst ist manchmal so böse irgendwie. Und wir wissen ja, in der Bibel steht, als Christen wissen wir das, in der Bibel steht überall, fürchte dich nicht und so weiter. Und denkt man so, das darf ich jetzt nicht als Christ, ich darf keine Angst haben, und fühlt man sich noch schlechter und hat Angst vor der Angst und wird völlig verrückt. Aber ich glaube, Angst ist einfach eine Emotion. Und Gott hat uns geschaffen mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen. Und das ist was Gutes. Unsere Gefühle sind was Gutes. Und die gehören zu uns. Und Gott hat es geschaffen und hat es in uns reingelegt. Und Angst will mit uns sprechen und uns warnen vor Gefahren und möchte uns retten eigentlich. Angst ist dafür da, uns das Leben zu retten, damit wir keine verrückten Entscheidungen treffen. Und es ist eine gute Sache, dass wir das haben. Und ich glaube, wir müssen lernen, damit richtig umzugehen und uns von der Angst beraten lassen, aber uns nicht von der Angst führen lassen. Weil manchmal übernimmt diese Emotion und will alle Entscheidungen in unserem Leben treffen, und das ist nicht ihre Rolle. Und da müssen wir hingucken, welche Rolle wir der Angst in unserem Leben geben. Ich möchte gerne Angst mal wie mit so einem Bild beschreiben, mit so einem Bild von einem Fluss. Kannst du dir vorstellen, so ein tobender, richtig starker, gefährlicher Fluss, wo es zwei Ufer gibt. Auf der einen Seite ist das Leben, wo du jetzt vielleicht gerade bist, und auf der anderen Seite ist das, wo du gerne wärst. Das Leben, was du leben möchtest gerne, wo du das Gefühl hast, das ist meine Berufung eigentlich. In der Bibel stehen so viele Versprechen, ne, von Freude, von Frieden, von Bestimmung, von all diese tollen Sachen, die wir da lesen, wo wir irgendwie denken so, und wie komme ich da jetzt rüber? Wie lebe ich das jetzt, was da steht? Und ich weiß nicht, was das für dich ist, wo du sagst, okay, das ist so, wenn ich keine Angst in meinem Leben hätte, wenn ich keine Unsicherheit hätte, dann würde ich das tun. Denk da vielleicht mal kurz drüber nach. Wenn Angst und Unsicherheit keine Rolle in deinem Leben spielen würde, was würdest du dann tun? Würdest du vielleicht deinen Job kündigen? Würdest du dir die Haare pink färben, einfach mal so ein Tattoo stechen lassen oder was auch immer, was alle anderen um dich herum sagen, das macht man nicht. Vielleicht hast du irgendwas vor deinen Augen, wo du sagst, das ist das, was ich gerne leben möchte. Oder du würdest dich vielleicht trauen, deinen Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen. Oder du würdest vielleicht in ein anderes Land ziehen und irgendwas Verrücktes aufbauen, Kinderheim, wovon du schon immer geträumt hast, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas, wo du merkst, irgendwie in mir drin ist so eine Sehnsucht nach mehr. Einfach vielleicht auch nach einem Leben, wo ich endlich Frieden habe. Wo ich endlich in Ruhe zu Hause bin und Frieden habe. Und Frieden habe mit mir selbst, mit meiner Familie und meinem Gott. Und es ist, mein Leben ist in Frieden. Vielleicht hast du so ein Bild vor Augen, wo du sagst, da würde ich gerne hin. Aber zwischen dir und dem ist so ein riesiger Fluss, die Angst und die Unsicherheit, die dir immer wieder in den Weg kommt. In den Weg von deinen eigenen Entscheidungen, in den Weg von Beziehungen, die du lebst, wo du merkst, du eckst da immer wieder an und machst es einfach nicht, weil du so Menschenfurcht in dir hast und dich einfach nicht traust. Und du merkst dieser Fluss und du gehst da fast unter, die Wellen sind über dir und du versuchst dich irgendwie über Wasser zu halten und so ein bisschen zu paddeln und es ist richtig anstrengend. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt einen Vers in der Bibel, da steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, ich habe hier so einen coolen Klicker, ich hoffe es funktioniert, vielleicht verfahre ich mich auch, aber da steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott schenkt uns nicht die Angst, den Geist der Furcht. Gott schmeißt uns nicht in die Angst. Er hat uns was anderes gegeben, und zwar Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich möchte gerne hier mal wie so eine Brücke in diesen Fluss reinbauen, mit diesen drei Worten. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich werde jetzt hier so ein bisschen rüberklettern. Und ich weiß, wie das so ist in Gemeinden, dann ärgern sich Leute. Ich ziehe mal meine Schuhe aus. Also seid ganz entspannt, sind auch frisch, meine Socken. Ich glaube, diese drei Größen, diese drei Worte sind wie so Pfeiler für eine Brücke, die uns über diesen Fluss der Angst führt. Ich glaube, dass Gott die uns gegeben hat. Und das sagt dieser Vers. Gott hat uns das gegeben. Es ist nicht so, als wäre das weit entfernt und wir müssen da irgendwie überall nach suchen und es wäre total kompliziert, sondern Gott hat uns das gegeben. Durch seinen Geist haben wir den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in unserem Leben. Aber ich glaube, dass wir manchmal lernen müssen, das zu aktivieren und zu verstehen, wie können wir das nutzen. Und über diese drei Schlüssel möchte ich gerne mit euch zusammen sprechen. Seid ihr bereit? Seid ihr noch dabei? Hört ihr mir zu? Juhu! Sehr schön. Ich liebe es, wenn die Leute mit mir reden. Ich finde das gut. Ich bin ein bisschen... Ich hoffe, das ist okay. Ich weiß nicht, was ihr sonst so gewohnt seid, aber... Also, der erste Schlüssel ist die Kraft. Und das Interessante ist, wenn man sich diese drei... Werdet ihr nervös, wenn ich... Mir geht's gut. Habt ein bisschen Angst. Spürt mal um mich. Das Interessante ist, diese drei Worte sind geistliche Geschenke, die Gott uns gibt. Aber auch psychologisch sind das im Grunde genau die Sachen, die man braucht, um Angst zu überwinden. Und ich liebe das. Es gibt so viele Verse in der Bibel, wo irgendwann dann Psychologen hingehen und alles Mögliche herausfinden und dann merkt man auf einmal, das steht in der Bibel. Und psychologisch sagt man, wenn man sich unsicher fühlt und Angst hat in seinem Leben, dann braucht man Kraft. Ganz natürlich und menschlich, man braucht Kraft. Man braucht körperliche Kraft. Ihr kennt das vielleicht zum Beispiel, wenn man müde ist, wenn man Hunger hat, wenn man nicht gut geschlafen hat, wenn man Stress hat, dann kommt so ein Unsicherheitsgefühl in einem hoch oder auch manchmal so ein Angstgefühl und manchmal sogar wie eine Panikattacke, wenn man wirklich richtig viel Stress hat und einfach nicht mehr weiß und der Körper nicht hinterherkommt. Wenn man merkt, meine Kraft geht zum Ende, dann meldet sich der Körper mit einem Warnsignal, mit einer Angst und sagt, hey, du brauchst Essen, du brauchst Schlaf, du musst dich mal ausruhen. Kennt ihr das vielleicht? Wenn der Körper sich so meldet und sagt so, hallo, ich kenne das von meinen Kindern. Meine ältesten Tochter, der fällt regelmäßig die Decke auf den Kopf und der Himmel auf den Kopf und dann weint sie und es ist ganz schrecklich und sie hat einfach nur Hunger. Ich muss ganz schnell nachschieben, damit sie nicht in Panik verfällt. Körperliche Kraft ist wichtig für uns. Und ich glaube, es ist gut, auch auf seinen Körper zu hören. Gott hat Körper, Seele und Geist geschaffen. Und ne, manchmal können wir als Christen nur so sehr in diesen geistlichen Gefilden rumwabern, aber der Körper ist auch wichtig. Der Körper ist ein Geschenk an uns, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollen auf unseren Körper achten. Und es ist gut zu gucken, vielleicht, wenn ich mich ständig unsicher und ängstlich fühle, vielleicht braucht mein Körper irgendwas. Vielleicht redet mein Körper mit mir. Das andere, was man braucht, auch auf der menschlichen Seite, was Psychologen auch sagen, wenn man sich unsicher fühlt, man braucht Kompetenz. Und das Gefühl, ich habe Fähigkeiten, ich habe Potenzial, ich kann das. Man steht vielleicht einer Aufgabe gegenüber, die einem unsicher macht. Und die Frage, die man sich stellt, ist, kann ich das? Bin ich fähig dazu? Und wenn man die Frage beantwortet mit ja, dann ist man nicht unsicher. Ich kann das, habe ich schon oft gemacht, kein Problem. Easy, ich fühle mich sicher. Und wenn man die Frage aber beantwortet mit ich weiß es nicht so genau oder mit nein, dann wird man unsicher, dann traut man sich nicht, sich irgendeiner Herausforderung zu stellen. Dann hat man Angst vor irgendwelchen neuen Entscheidungen, vor Dingen, die man noch nie gemacht hat, weil man die Kompetenz nicht hat. Und das ist eine ganz menschliche Sache. Und Gott gibt uns die Fähigkeit zu wachsen, zu lernen. Und das ist eine gute Sache, wenn man sich Coaching holt, wenn man sich Unterstützung holt, wenn man wächst in seiner Kraft. Und trotzdem, man kann jetzt hier versuchen, an diesem Pfeiler, an diesem Brückenpfeiler selbst zu bauen und gut zu essen, sich gut zu ernähren, gut zu schlafen, alles Mögliche sich anzueignen für das, was man machen möchte an Fähigkeiten und Wissen. Und trotzdem merkt man irgendwie, man kommt an den Rand seiner Kraft, immer irgendwann. Unsere Kraft ist nicht unbegrenzt. Es gibt immer Punkte, wo wir merken, ich habe keine Kraft mehr. Und meine Kraft schwindet. Ich habe die Dinge nicht in der Hand. Ich habe die Sachen nicht unter Kontrolle, oder? Heute auf der A40 war ein Falschfahrer, zwei Autos sind reingekracht und es gab zwei Tote. Das haben wir nicht in der Hand. Sowas können wir nicht kontrollieren. Oder ich hab meine Kinder nicht in der Hand. Ich habe nicht die Kraft, meine Kinder zu bewahren vor allem, was ihnen begegnet. Meine Kraft ist begrenzt und ich habe die Kraft nicht. Und ich merke, was mache ich jetzt damit? Ich kann an meiner körperlichen Kraft arbeiten, an meinen Fähigkeiten, aber trotzdem komme ich zu einem Punkt, wo dieser Pfeiler nicht hoch genug ist, um mich wirklich gut über Wasser zu halten. Und wenn wir das merken, dann greifen wir oft zu Schutzstrategien, wo wir denken, okay, so kann ich vielleicht hier drüber kommen. Wir versuchen uns an Dingen festzuhalten, an irgendwelchen Menschen, die uns Kraft geben oder an Substanzen. Wir holen irgendwelche Sachen in unser Leben, die uns ein gutes Gefühl geben. Vielleicht Netflix oder wir essen irgendwelche Sachen und ne, so Comfort Food und versuchen uns irgendwo dran festzuhalten, um uns stärker zu fühlen. Oder manche Menschen greifen zur Schutzstrategie, dass sie eine Peitsche auf einmal rausholen und sich selber antreiben, sagen, du musst besser sein, du musst das gut besser machen und haben so lauter kleine Antreiber auf ihren Schultern sitzen. Aber dadurch wird es oft nur noch schlimmer. Und wir potenzieren dann irgendwann unsere Angst, weil wir versuchen, irgendwas aufrechtzuerhalten, was eigentlich nicht aus unserer Kraft aufrechtzuerhalten ist. Was machen wir also mit unserer begrenzten Kraft? Mit dem, dass wir die Sachen nicht unter Kontrolle haben? Ich habe, als ich zu diesem Thema geforscht habe, einfach mal in eine Bibelsuchmaschine die Worte reingeschrieben, Angst und Furcht, und habe ganz viel geguckt, was steht in der Bibel eigentlich dazu. Und es gibt ganz viele tolle Geschichten und Verse und Ermutigungen und Sachen, wo Gott sagt, fürchte dich nicht und so weiter. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt ein Wort, was sogar noch häufiger vorkommt als Angst. Und das ist Ehrfurcht. Ehrfurcht. Und ich glaube, dass Ehrfurcht ein Schlüssel ist gegen die Angst, weil es unseren Fokus weglenkt von unserer eigenen begrenzten Kraft hin zu einer Kraft, die viel größer ist als wir. Die Kraft Gottes. Und ich glaube, manchmal sind wir so konzentriert auf all das, was wir nicht können, all das, was wir nicht haben, all das, was wir nicht unter Kontrolle haben, und wir vergessen, dass es jemanden gibt, der die Welt in seiner Hand hält. Wir versuchen, Plastik einzusparen und alles Mögliche zu machen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass die Welt nicht morgen untergeht. Aber es liegt nicht in unserer Hand, auch wenn das noch so gut ist. Aber es gibt jemanden, der die Welt in seiner Hand hält. Es gibt jemanden, der größer ist als all das. Und ich glaube, manchmal müssen wir da ein bisschen rauszoomen aus unserem kleinen Minileben. Stell dir das mal so vor, du sitzt jetzt hier gerade in diesem Gemeindehaus, in dieser Stadt, zoom mal ein bisschen raus. Das Ruhrgebiet, die Welt, Deutschland, der Kontinent, die Erde, das Universum, die ganzen anderen Planeten, das ist alles so viel größer. Und es gibt jemanden, der das in seiner Hand hält. Und das ist unser Schöpfer. Und der ist unbegrenzt in seiner Macht. Und ich finde es unglaublich, dass wir in Ehrfurcht, wenn wir auf einmal merken, ich beuge mich vor dieser Macht und erkenne an, dass Gott die Dinge in seiner Hand hat und dass er die Kontrolle hat, tauscht sich auf einmal in mir Ehrfurcht gegen Angst. Und ich merke, ich richte meinen Fokus auf was anderes. Und zwar auf Gott. Es gab mal eine Zeit in unserem Leben, bevor wir die Kirche gegründet haben, da hat mein Mann gerade seinen Job an den Nagel gehängt und wir sind losgezogen und wussten nicht so genau, was wir machen sollen. Wir hatten irgendwie diesen Traum, Gemeinde zu gründen, aber waren noch unsicher, sollen wir das wirklich machen, was bedeutet das eigentlich? Und wir haben auch das Gefühl gehabt, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, wir wollen noch ein bisschen lernen, sind an den Bodensee gezogen und in eine Gemeinde gegangen, von denen wir lernen wollten. Und wir hatten also keinen Job, wir hatten auch kein Einkommen, wir hatten auch noch keine Wohnung. Wir hatten auch keine Klarheit über unsere Zukunft. Und dann war ich auch noch schwanger zu der Zeit und wir haben das Baby verloren. Ich hatte eine Fehlgeburt. Und es war so richtig so, okay, ich habe nichts mehr in meiner Hand, woran ich mich irgendwie festhalten könnte. Es war so richtig, ich habe nichts unter Kontrolle, gar nichts. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht gerade. Und ich weiß, es gab einen Morgen, wo ich Zeit mit Gott verbracht habe. Und ich nehme dann immer mein Tagebuch und meine Bibel, mache Musik an und gucke dann so, was passiert. Und ich habe so richtig losgelassen und irgendwie Rotz und Wasser geheult vor Jesus. Und Gott alles so hingelegt und in mein Tagebuch geschrieben, wie ich mich gerade fühle. Hatte das Gefühl, es ist wie so ein Baum, der gerade so richtig beschnitten wurde bis auf den Stumpf, wo ich keine Ahnung hatte, was kommt als nächstes. Hat das hier irgendjemand gemacht? Macht das irgendwie Sinn? Hat das irgendjemand unter Kontrolle? Und dann habe ich in meiner Bibel einen Vers gelesen, der voll zu mir gesprochen hat. Und das Interessante war, dass ich dann ein Lobpreislied gehört habe, wo dieser Vers auch drin vorkam. Und dann habe ich danach eine Predigt angemacht, wo dieser Vers auch drin vorkam. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn Gott spricht, dann ist das für mich immer so, dann kommt das von verschiedenen Ecken angeflogen. Und ich habe das Gefühl, ach schon wieder. Es ist irgendwie, das ist für mich oft die Bestätigung hier, geht es gerade nicht nur um meine Gedanken, sondern Gott will mir was sagen. Und dann ist da oft auch so ein komischer Kleber dran, dass man das Gefühl hat, man kann das jetzt gar nicht abschütteln, sondern man denkt da immer drüber nach. Kennt ihr das? Es kommt immer wieder. Und dieser Vers, der steht in Epheser 3. Ich mache mal hier die nächste Folie. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Gottes Kraft ist in uns und Gott kann viel mehr tun, als wir bitten oder hoffen würden. Und ich würde ehrlich gesagt das niemandem auf eine Karte schreiben, der gerade trauert, weil er ein Baby verloren hat. Weil in dem Moment war das so, ja toll, hast du aber nicht getan. Aber für mich war das in dem Moment so, dass Gott mich erinnert hat an seine Kraft. Ich sagte, du hast hier gerade nichts unter Kontrolle, aber ich habe Kraft und ich wirke in dir. Und ich tue viel mehr, als du dir erträumen könntest jetzt gerade. Und in diesem Moment war das so richtig, für mich hat das die Angst aus meinem Herzen rausgespült und die Trauer und mich gefüllt mit Glauben, dass Gott kann, dass Gott mächtig ist. Und ich weiß nicht, ob du Gott so kennengelernt hast und ob du diesen Blick hast, dass Gott kann. Gottes Arm ist nicht zu kurz. Gott ist mächtig und kraftvoll und groß. Aber das Interessante ist, es reicht nicht zu wissen, dass Gott groß ist und mächtig und kraftvoll. Wir müssen auch wissen, dass Gott für uns ist. Und nicht nur irgendwas Großes, Mächtiges, Kraftvolles macht, sondern dass Gott mich sieht. Und dafür brauchen wir den nächsten Pfeiler. Und zwar Liebe. Gott schenkt uns seine Kraft. Und in Ehrfurcht können wir erkennen, wie groß er ist. Aber wir müssen auch wissen, ist Gottes Kraft für mich? Liebt Gott mich? Ist Gott wirklich gut? Oder hält Gott die Welt in seiner Hand, aber es ist ihm wurscht egal, wann, in welcher Generation die untergeht und ob ich dann gerade dabei bin? Ist Gott für mich? Ist Gott gut? Und ganz ehrlich, frag dich diese Frage, wie würdest du die in deinem Herzen beantworten? Kannst du sagen, dass du auf diesem Fundament der Liebe Gottes in deinem Leben stehst? Oder wackelt dieser Pfeiler? Weil dann wird es unsicher. Dann kriegen wir Angst, wenn wir nicht wissen, ob Gott wirklich gut ist. In der Bibel steht, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wenn wir wissen, dass Gott für uns ist, dann begegnen wir Herausforderungen in unserem Leben anders, oder? Wir wissen, Gott ist auf meiner Seite, so ein David, der den Goliath besiegt. Weiß, Gott ist mit mir und wupp, fliegt der Goliath. Der wusste das, aber wissen wir das auch? Gott ist für mich, Gott ist gut. Und ich glaube, viele Menschen, und ich auch manchmal, wir tragen in unserem Herzen so einen Zweifel. Und ich weiß auch nicht, wir denken manchmal, wenn Gott gut ist und für mich ist, dann heißt das, dann muss das heißen, dass uns nie irgendwas Schlimmes passiert. Denn wie kann Gott was zulassen, was irgendwie mir wehtut, wenn er doch gut ist, oder? Diese Frage ist, glaube ich, die größte Frage, die Menschen an Gott haben und die ich auch habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich dir heute Abend die richtige Antwort und die beste Antwort darauf geben werde. Aber Gott verspricht uns nie, dass uns nichts passiert, wovor wir Angst haben. Aber er verspricht uns eine Sache. Er verspricht uns, dass er da ist, dass er mit uns ist. Immer. Er verspricht uns, dass seine Liebe mit uns ist. Egal, durch was wir durchgehen. Die Bibel ist voll von diesem, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und ich weiß nicht, ob dir das reicht, dass du sagst, boah, ich will aber safe davon ausgehen können, dass mir nichts passiert, jemals. Das kann ich dir nicht versprechen. Aber ich kann dir das sagen, was Gott gesagt hat. Fürchte dich nicht, denn er ist bei dir. Es gibt einen Prediger, zu dem ich sehr hochschaue, der richtig viel auch schon erlebt hat mit Gott, der Wunder erlebt in seiner eigenen Gemeinde, wo die ganz tolle Sachen erleben mit Gott. Und seine Frau ist neulich an Krebs gestorben. Und alle haben für die gebetet wie wild. Und er hat eine Predigt gehalten danach und hat gesagt, viele Leute fragen mich schon, warum hat Gott das denn jetzt zugelassen? Wenn ihr doch betet und fastet und was auch immer euch auf den Kopf stellt, warum lässt Gott dann das zu? Und er hat gesagt, ich brauche keine Antworten, ich brauche Gottes Gegenwart. Und das fand ich so krass, weil man kann manche Sachen nicht erklären, warum passiert was wie, warum ist da jetzt Krieg und warum steigen die Gaspreise, warum lässt Gott denn das zu, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich was bezahlen soll. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Gottes Gegenwart mit uns ist. Und ich glaube, wir müssen neu lernen, seine Gegenwart zu wertschätzen, seine Gegenwart wahrzunehmen, seine Gegenwart einzuladen in unser Leben und zu verstehen, dass Gott gut ist und für uns ist. Denn wenn wir das nicht tun, dann nagt so ein Zweifel an unserem Herzen die ganze Zeit, der sich fragt, ist Gott wirklich gut? Und ich glaube, und das sagen auch Psychologen, dass wenn in unserem Leben wir nicht sicher wissen, dass wir Unterstützung haben und Verbundenheit, Menschen um uns herum, die uns halten, die mit uns sind in Schwierigkeiten, dann fühlen wir uns automatisch unsicher. Und wir greifen dann zu Schutzstrategien, dass wir versuchen, Liebe zu verdienen von anderen Leuten oder wir machen vielleicht eine Mauer um unser Herz. Wir sagen, okay, ich lasse das erst gar nicht mehr an mich ran. Und wir versuchen uns irgendwie sicher zu fühlen, indem wir zu solchen Schutzstrategien greifen. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Weg. Ihr kennt die Geschichte von den verlorenen Sohn in der Bibel, ne? Die ist sehr bekannt. Die kennt fast jeder, sonst Lukas 15 kannst du nachlesen, wenn du die nicht kennst. Da sind zwei Söhne, die eigentlich einen perfekten Vater haben, sagt man. Aber die Liebe von dem Vater nicht so richtig annehmen konnten. Weil in ihrem Herzen so Glaubenssätze waren, die irgendwie so eine Mauer zu ihrem Vater aufgebaut haben. Der eine Sohn hatte Mist gemacht und ist weggerannt und hat das ganze Erbe vom Vater verprasst. Und in seinem Herzen ist dieser Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Ich habe so viel Mist gebaut, ich bin es nicht wert, dass du mich noch liebst. Und er bietet sich dem Vater an als Sklave, als Tagelöhner und sagt, ich arbeite für dich, hauptsächlich kriege ich irgendwie was zu essen, aber ich bin nicht mehr dein Sohn, ich lebe woanders und komme nur tageweise hier hin und arbeite für dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater rennt ihm entgegen, als er wiederkommt. Und er gibt ihm einen Mantel, was eigentlich bedeutet, hier, du bist Sohn, das ist das Familienmantel, Familienumhang, der symbolisiert, du gehörst zur Familie. Er gibt ihm Schuhe, Sandalen, die symbolisieren, du bist kein Sklave, weil Sklaven liefen damals barfuß, sondern du bist Kind, du bist Sohn, du gehörst zur Familie, du bist wiederhergestellt. Und er gab ihm sogar einen Siegelring. Was bedeutet, du darfst in meinem Namen wieder Geschäfte abschließen. Ich vertraue dir wieder, was ich total krass finde. Und dieser Vater stellt den Sohn her. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht in deinem Herzen ganz tief so einen Glaubenssatz sitzen hast, ich bin es gar nicht wert, dass Gott mich liebt. Ich bin es nicht wert, dass Gott mein liebevoller Vater ist. Und ich möchte dir sagen, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Und es ist, glaube ich, dann Zeit, diese Lüge zu konfrontieren und zurückzukommen zum Vater. Zu sagen, hier, ich komme wieder zurück zu dir und dich wieder herstellen zu lassen vom Vater. Aber der andere Sohn hat auch Glaubenssätze in seinem Herzen. Und er versucht die ganze Zeit irgendwie die Gunst des Vaters zu verdienen, für ihn zu arbeiten, alles richtig zu machen. Ich glaube, ganz viele fromme Christen, die ihr Leben Tag immer versuchen, alles richtig zu machen, sind so ein bisschen manchmal wie dieser ältere Bruder. Aber er in seinem Herzen denkt, mein Vater gönnt mir nichts. Er hat den jüngeren Sohn viel lieber als mich. Und er sagt, ich habe hier immer für dich gearbeitet, aber nie hast du irgendwie mal eine Party für mich geschmissen. Und jetzt kommt dieser Loser wieder zurück und du feierst das größte Fest. Und der Vater sagt zu ihm, hey, du warst die ganze Zeit eingeladen. Du hättest jeden Tag eine Party feiern können. Und vielleicht, wenn in deinem Herzen so ein Glaubenssatz ist wie, Gott gönnt mir nichts, ich muss mich abrackern für Gott, damit er mich liebt, ich muss irgendwie alles richtig machen, damit Gott mich liebt, dann ist es vielleicht auch Zeit, das zu konfrontieren und zu sagen, hey, komm zum Vater, komm zur Party. Du bist eingeladen, nah beim Vater zu sein. Du musst nicht immer brav und lieb und nett sein. Das Wichtigste ist, dass du in Gottes Gegenwart bist, dass du merkst, du bist eingeladen. Und du kennst deinen liebevollen Vater. In der Bibel steht, wo die Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Die Frage ist, ob in deinem Herzen die Liebe regiert, die Liebe Gottes regiert, ist das das ist, was dich treibt. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Das ist interessant, es geht noch weiter. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Unsere Nachbarin sagte das neulich zu mir, ihr Sohn musste ins Krankenhaus und sie sagt, ich glaube, Gott straft mich. Ich so, was? Wieso denkst du, dass Gott dich straft? Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe Gottes noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Weißt du was, egal was du denkst über Gottes Liebe, Gott will dich nicht strafen. Gott hat sich selbst gestraft. Gott hat Jesus, als Jesus ans Kreuz gegangen, damit er dich nicht strafen muss. Gott hat kein Interesse daran, dich zu strafen. Er hat Interesse daran, dir zu vergeben und dich wieder reinzuholen in seine Gegenwart und dir zu offenbaren, wie sehr du geliebt bist. Das ist das, was Gott will. Dass du weißt, ich bin angenommen. Ich kann zum Vater kommen. Ich kann in Gottes Gegenwart sein. Und ich frage mich, ob das fest ist in deinem Leben. Diese beiden Pfeiler, dass du weißt, Gott ist alles möglich und Gott ist für mich. Das Problem ist, dass wir diese beiden Sachen einfach so unglaublich oft in Frage stellen und ständig mit irgendwelchen Lügen in unseren Köpfen, in unseren Herzen zu kämpfen haben, oder? Dass das immer wieder wackelt und immer wieder wegbröselt. Und deswegen brauchen wir den dritten Pfeiler. Und das ist Besonnenheit. Ohne Besonnenheit kippen die beiden immer wieder weg. Aber Besonnenheit macht diese Brücke stabil. Besonnenheit, ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet. Ich habe irgendwie dieses Wort nie so richtig benutzt, bevor ich mich da ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe. Besonnenheit heißt gesundes Denken, aufgeräumter Verstand und noch viel mehr eigentlich als das. Es ist wie so eine, ihr kennt das, wenn Kinder so impulsiv einfach alle ihre Gefühle loslassen, oder? Besonnenheit ist wie so eine Mutter, die dann sagt, okay, komm mal auf meinen Arm, sag mir mal, wie es dir geht, was ist denn los? Und manchmal müssen wir das mit unserer eigenen Seele auch machen, die dann auf einmal macht und alles ist Mist und ich habe Angst und ich fühle mich scheiße, alles entgegen mich. Und dann kommt die Besonnenheit, der Geist der Besonnenheit und nimmt uns auf den Arm und sagt, komm, lass mal raus, komm, wir gucken mal hin. Vielleicht hast du Hunger, vielleicht bist du gerade unsicher, ob du geliebt bist. Die Besonnenheit, die das mit uns zusammen sortiert, was ist eigentlich in mir los? Was glaube ich eigentlich wirklich? Was ist in mir drin los? Und unser Denken erneuert. In der Bibel gibt es einen Vers, den ich total liebe, der steht in Römer 12, Vers 2. Da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Ist das nicht interessant? Wir müssen lernen, manchmal anders zu denken, als wir bisher gedacht haben, um diese Veränderung in uns wirklich zu erleben. Wenn wir immer in den gleichen Fahrwassern sind und immer gleich denken, dann können wir nicht mutiger werden oder unsere Furcht ablegen. Wir müssen lernen zu konfrontieren, was wir denken. Was denkst du wirklich über Gott, über Gottes Allmacht? Was denkst du wirklich über, wie sehr du geliebt bist? Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich da auf den Weg zu machen. Und manchmal braucht man da ein bisschen Unterstützung. Deswegen bin ich auch voll für Seelsorge oder Therapie oder Gespräche mit Freunden, die uns helfen, so Lügen aufzudecken, die in unserem Herzen sind. In dem Buch gibt es immer so 4 Schritte als Übungen nach jedem Kapitel. Und die heißen, es ist ein Reim, was ich cool finde, See, Reflect, Choose, Act. See bedeutet, wir müssen erstmal hingucken. Was passiert denn gerade in mir drin? Choose heißt, wir müssen entscheiden, will ich das denken, was ich da denke? Oder gibt es eine andere Wahrheit, die größer ist? Und dann Quatsch, ich bin erst bei Reflect. Ne? See, Reflect ist das zweite, Entschuldigung. See ist mal hingucken. Reflect ist zu lernen, wo kommt das denn hin? Wo kommt es her? Entschuldigung, ich brauche wieder einen Schluck Cola. Jetzt habe ich alle verwirrt, oder? Komm, wir sagen mal, see, reflect, choose, act. Könnt ihr das sagen? See, reflect, choose, act. Also hinsehen, was geht in mir drin vor? Reflect heißt, sich zu fragen und zu reflektieren, wo kommt das her? Warum denke ich das? Seit wann denke ich das? Was hat mich geprägt vielleicht auch? Choose ist, möchte ich das denken? Oder gibt es einen anderen Weg für mich? Und act ist, danach zu handeln. Und ich glaube, das ist Besonnenheit. Dieser Geist der Besonnenheit, der uns an die Hand nimmt und sagt, so, und ich führe dich jetzt in Freiheit. Und wir gucken uns mal an, was da für Müll in deinem Herzen ist oder in deinem Kopf und räumen das ein bisschen auf. Diese 3 Pfeiler sind, glaube ich, eine lebenslange Übung, über die wir laufen, wenn wir mutig und furchtlos leben wollen. Und immer wieder kommen wir vielleicht zu Punkten, wo wir sagen, okay, ich muss mich da neu drauf besinnen, ich muss damit arbeiten und mich neu entscheiden und neu reflektieren, was ist los. Aber ich habe so viele Erlebnisse auch gehabt mit dem Heiligen Geist, der wirklich zu mir gesprochen hat und mich erinnert hat in solchen Situationen. Zum Beispiel in der Corona-Zeit hatte ich oft Schlafstörungen nachts, weil ich das Gefühl hatte, ich muss unsere bröselnde Kirche, von dem wir keinen sehen konnten, aber alle hatten irgendeine Erwartung an uns, irgendwie zusammenhalten und ich muss das hier retten und was auch immer veranstalten. Und ich habe alle möglichen Leute nachts bewegt und mir Sorgen gemacht und alles Mögliche. Und irgendwann hat der Heilige Geist einmal zu mir gesagt, Sarah, wofür bist du dankbar? Und es war wie so der Geist der Besonnenheit, der sagt, stopp mal jetzt dieses Gedankenkarussell, hör mal auf. Wir halten uns das jetzt mal fest und wir richten unseren Blick auf was anderes. Wir richten unseren Blick auf die Allmacht Gottes, die kraftvoll ist. Wofür bist du dankbar? Was hat Gott alles schon getan in deinem Leben? Wo hast du Gott schon wirken gesehen? Wofür bist du dankbar, dass Gottes Gegenwart mit dir ist? Wo hast du Gott schon erlebt in deinem Leben? Und auf einmal fängt das an, sich zu verändern in unserem Herzen. Wenn wir verstehen, dass Gott mit uns ist, dass Gott allmächtig ist, dass Gott gut ist und wir lernen, unser Herz verändern zu lassen von seinem Geist, dann glaube ich, können wir wirklich ein Leben leben, was geprägt ist von Sicherheit, von Freiheit und von Mut. Und ich glaube, dass wir dann wirklich ein Licht sein können, auch in dieser Welt, wo sich alle verrückt machen und wir können dort stehen und sagen, ja, das ist, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht oder was morgen passiert, aber ich weiß, wer mit mir ist. Und ich würde zum Schluss einfach ein Lied für euch singen, das das zum Ausdruck bringt. Und vielleicht mögt ihr euch einfach in der Zeit nehmen, ein bisschen zu reflektieren, wie Gottes Gegenwart in eurem Leben ist und wie ihr Gott schon mal erlebt habt, wie Gott euch zeigt, dass er da ist.